Herzlich willkommen zu What's Next? Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host, und heute gibt es Teil 2 des Interviews mit Katharina und Angelika von Contextur. Wir starten Teil 2 mit der letzten Frage aus Teil 1. Ich freue mich sehr und los geht's. Wie teilt ihr denn die Aufgaben auf? Hat jeder seine Lieblingsthemen oder macht ihr das je nachdem, wie es kommt?
Das ist eine spannende Frage. Also, ich bin gespannt, wie du antwortest. Ich glaube, bei uns hat jeder seine Lieblingsaufgaben. Wir haben auch unterschiedliche Kompetenzen. Also, ich glaube, wir können und mögen unterschiedliche Dinge gerne und es ergänzt sich perfekt. Also, ich bin die Frau für die Struktur, ganz grundsätzlich. Und dann haben wir die Accounts auch getrennt. Also es gibt ja zwei Accounts, einmal den Contextur-Haupt-Account und dann den Jobs-Account. Den Jobs-Account mache ich gerade, mache da auch die Abwicklung. Und dann teilen wir uns die Arbeit an den Interviews so halb auf. Also Textarbeit mache gerade ich relativ intensiv und Katharina macht dann das Layouting. Und in der Abwicklung, in der Anfrage, das teilen wir uns, glaube ich, so 50-50, würde ich sagen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Präferenzen, was man lieber macht. Und wir spielen uns das dann immer so zu, dass sich das gut ergibt. Was meinst du, Katharina? Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass schon einiges so entschieden war, als du dann stärker dazu kamst, so wie jetzt die Interviews oder den Rhythmus auf dem Contextur-Account. Und so richtig interessant wird es jetzt eigentlich gerade bei den Projekten, die wir ganz von vorne zusammenplanen. Also da finde ich es eigentlich ja interessant beim Newsletter und was wir da alles noch so im Plan haben.
Aber in der geheimen
das
Box
kann man
haben.
Ja schon mal so sagen, dass Contextur nicht funktioniert ohne ein ziemlich krasses, effizientes System dahinter. Weil es ist so viel und es wird gefühlt jede Woche mehr, weil es, also das ist auch einfach die Dynamik, die in diesen Social Media Accounts liegt, die wachsen. Das heißt, man kriegt mehr Anfragen, man kriegt mehr E-Mails, man kriegt mehr Nachrichten. Genau, es muss extrem strukturiert und schnell vorgegangen werden.
Was noch ein wichtiger Punkt ist oder der für mich ganz wichtig ist, ist der Austausch natürlich. Also du hattest das vorher schon gesagt, Katharina, wir schreiben extrem viel hin und her. Und aus diesem Austausch geht natürlich auch ganz viel hervor, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, ah, okay, das ist jetzt explizit für Contextur, aber allein der Austausch über Dinge, die passieren oder Sachen, die publiziert werden oder Themen, die gerade auf Social Media und anderen Tagesmedien aktuell zum Diskurs gestellt werden, die bereichern natürlich auch unsere eigene Arbeit und beeinflussen die Themen, an denen wir arbeiten und womit wir uns auseinandersetzen. Also das spielt natürlich schon auch eine große Rolle.
Ihr arbeitet nebenbei noch im Angestelltenverhältnis, richtig?
Nein.
Ja, im öffentlichen Dienst sogar.
Genau. Also du hast jetzt quasi die Universitätslaufbahn eingeschlagen.
Ja, genau.
Noch nebenbei. Und wie schafft ihr es dann noch nebenbei, das Magazin zu führen? Also habt ihr das wirklich klar getaktet, wann wer was macht? Oder ist das immer nebenbei? Aber nebenbei ist ja dann quasi immer.
Das ist sehr schön zusammengefasst.
Genau, also grundsätzlich gibt es erstmal zwei Systeme in diesem, oder es gibt eigentlich drei Systeme in dem System Contextur. Einmal, das ist der Instagram-Kanal und also diesen Hauptaccount Contextur, den mache ich, wie eben schon erwähnt. Und ich fotografiere ab und zu die Bücher, die ich neu habe oder die ich irgendwo finde. Und das habe ich irgendwo auf meinem Handy. Die Projekte, die ich poste, das suche ich jeden Tag neu. Das suche ich aus dem Hashtag. Also es haben mittlerweile, glaube ich, 40.000 Leute diesen Hashtag verwendet, Contextur. Oder die Leute schicken mir ihre neuen Projekte oder ich finde was und frage die Leute an. Und dann gibt es die Stories und das ist wirklich alles total ungeplant. Das mache ich jeden Tag so, wie mir das gerade einfällt. Das können die meisten Leute eigentlich immer überhaupt nicht glauben. aber da ist wirklich nichts vorbereitet. Einfach nur ganz, ganz selten. Dann sind es meistens Kooperationen. Aber so dieser normale Story-Content, das ist wirklich das, was mir an einem Tag im Kopf rumschwirrt. Oder Angelika schickt mir einen Artikel, daraus wird dann irgendwie wieder eine Geschichte. Jetzt zum Beispiel hatten wir gerade was, All Eyes on Staffage. Und da hatte mir Annika von On Off hatte irgendwie gesagt, hey, wäre doch total cool, wenn wir einfach mal die Redback-Lady irgendwie zusammensuchen. Und dann hatte ich mich irgendwie daran erinnert, was ich irgendwie so als an Staffage im Studium genutzt hatte oder auch im Praktikum, habe mir ein paar Fotos von meinem Handy rausgesucht. Und dann mache ich das zack, zack, wirklich in 10 Minuten. Also da ist nichts vorbereitet, nichts vorgelesen, sondern das muss so funktionieren. Und dann gibt es die Interviews. Das ist sozusagen komplett das Gegenteil. Also ein Interview zu machen dauert manchmal bis 6 Monate, weil wir fragen die Leute an und dann sagen wir, wir wollen dich fragen, wir wollen gerne wissen, was du denkst und was du machst und wir wollen dir ganz viel Zeit dafür geben. Und dann beginnt so ein ganz langsamer Prozess. Vielleicht kannst du auch noch mal da kurz was zu sagen, Angelika.
Ja, ich mag auch diese Unterschiedlichkeit im Tempo sehr. Also die Interviews sind wirklich, man schickt aus und diese Fragen, alle schreiben erstmal zurück, hey klar, in 3 Wochen kriegst du es zurück. Und dann merken die Leute aber erst, wenn sie sich davor setzen, wie viel Reflexionsarbeit das einfach auch erfordert. Also das braucht Zeit, um diese Fragen, die oberflächlich vielleicht so einfach wirken, also wie, was ist Architektur für dich oder welche Themen beschäftigen dich, wenn du an Architektur und Politik denkst oder so? Also Fragen, die auf den ersten Blick vielleicht so, ah ja, da schreibe ich jetzt 3 Sätze hin, mäßig wirken, dauern eben, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Und das Schöne daran ist, dass wir dann oft Feedback bekommen von den Büros, die diese Fragen sich vorgenommen haben, die dann sagen, boah, es war so eine coole Erfahrung, sich diese Zeit auch zu nehmen und einen langsamen Prozess zu haben, weil gerade diese Abgabepraxis in der Architektur oft mit so viel Druck und Stress verbunden ist und man eben gerade diese Zeit hat oder nicht hat, vielmehr, sich mit so inhaltlichen Themen über die eigene Arbeit auseinanderzusetzen. Also das ist so der Interviewprozess.
Genau, und auch normalerweise die publizistische Praxis, ne? Also wir werden ja auch öfter mal für Artikel oder so angefragt und dann ist da meistens so eine Deadline mit, die maximal 2 Wochen ist. Und da sind wir aber auch ziemlich streng. Also wir wollen nicht irgendwelche Texte copy-pasten, die schon auf der Webseite stehen oder so. Also da versuchen wir schon irgendwie, dass die Leute sich Zeit nehmen, was für das Interview zu entwickeln. Und das klappt auch wirklich eigentlich immer besser. Und ganz oft schreiben die Leute auch dann zurück, vielen Dank und danke, wie ihr die Arbeit und also den Text und die Bilder zusammen gedacht habt. Und das ist ein irgendwie neuer Blick auf meine Arbeit. Und das ist wirklich ganz, ganz, irgendwie schon fast, also erfüllend, kann man so sagen. Und genau, dann gibt es noch ein drittes System bei Kontextur, was immer mehr jetzt auch Zeit einnimmt. Also das ist so die ganze Verwaltung und auch Kooperationen hin und wieder. Das ist wirklich auch ziemlich aufwendig. Ich moderiere einen Podcast für so eine Kooperation an Firmen und so. Also das ist dann sozusagen nochmal eine ganz andere Arbeit, die fast eher dem Marketing zuzurechnen ist, wo man aber dann auch wieder sehr in Deadlines und Abgaben und so steckt.
Und dann kommt natürlich noch, das hatten wir vorher schon kurz angeschnitten, das dazu, das im Hintergrund passiert, für alles, was in Zukunft kommt. Mhm. Also während diese nach außen hin die Inhalte passieren, passiert bei uns im Hintergrund. Und das ist tatsächlich, wie du das vorher auch schon gesagt hattest, Therese, so all day, every day ein bisschen Arbeit an neuen Formaten und an Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen, die dann einfließen in die neuen Projekte, an denen wir arbeiten. Und das glaube ich, also ich glaube, es funktioniert so gut für uns eben, weil man das in so kleine Schrittchen oder in dieses andauernd ein bisschen Pakete packt, weil wir diese Zeit für so große Slots nur schwer freischaufeln können. Also wir machen das auch manchmal, dann sehen wir uns im Stück irgendwie so 3-4 Tage und arbeiten zusammen, weil wir sind ja, also Katharina ist in Leipzig, ich bin in Berlin. Das heißt, wir müssen uns, um räumlich an einem Ort zu sein, wirklich freinehmen oder eben andere Projekte beiseite schieben, um die Zeit freimachen zu können.
Viele haben ja Probleme, irgendwie Content zu kreieren. Ihr in dem Fall jetzt nicht mehr, glaube ich. Ihr bekommt ja viele Sachen zugeschickt, oder? Ja. Von den Büros, und dann veröffentlicht ihr das. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man täglich Content produzieren kann, ohne dass man jetzt irgendwelche Bilder kopiert oder so?
Also ich würde sagen, das ist eine super spezifische Frage. Also ich habe ja auch noch meinen privaten Account, auf dem ich manchmal Dinge poste, die mich interessieren, aber auch ganz oft nichts, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Also es kommt drauf an, also inhaltlich ist ja mal die Frage, was interessiert einen? Das ist schon mal die erste Quelle des Postens. Ist ja bei Kontextur auch so. Wir schauen, was ist interessant, und das ist dann irgendwie auch der Output. Also ich glaube, wenn man ein Mensch ist mit Interessen, hat man was, worüber man posten könnte, wenn man wollte. Aber die zweite Komponente ist auf jeden Fall auch die Zeit. Also wenn man Vollzeit arbeitet als Architektin oder als Architekt im Büro und halt einfach viel arbeitet, dann kann ich total gut verstehen, dass man nicht noch super aktiv auf Social Media ist.
Habt ihr Auswahlkriterien für die Büros, die ihr featured oder da veröffentlicht? Weil, also ihr habt ja jetzt schon eine ganz schöne Anzahl an Abonnenten, und dann kommt da doch auch so eine Art Verantwortungsgefühl mit ansteigender Abonnentenzahl, oder?
Ja. Ja. Also erstmal, das sieht man, glaube ich, auch, oder das war schon von Anfang an so, interessieren wir uns jetzt nicht so für die Architektur, die überpublizierte Architekturelite. Also ich glaube, die haben genug Sprachraum, den sie auch nutzen können. Und was ich auch nicht so mag, sind halt diese Wurf-E-Mails. Also klar, wir kriegen ungefähr von 100 Millionen Büros Pressemitteilungen geschickt. Aber das geht eigentlich durch. Also wenn mir, also entweder ich finde wirklich was, was mir gefällt, das ist ganz oft, dann frage ich das an, oder die Leute schreiben ganz spezifische E-Mails, wo sie, ja, die auch an uns gerichtet sind. Also so diese Pressemitteilung und von Sachen, die schon an 100 Millionen Stellen veröffentlicht sind, das ist eigentlich nicht so das, was wir suchen. Also das ist ja auch das Besondere, also sowohl bei den Interviews, da fragen wir halt Studierende, Absolventen, Absolventinnen. Mein emeritierter Professor hat zum Beispiel da was geschrieben, Büros, die sind ganz frisch, Büros, die gibt es schon länger, die waren uns aber gar nicht bekannt. Also es geht schon auch ein bisschen darum, so selber auf die Suche zu gehen und durch Kontextur eine Möglichkeit zu haben, zu erweitern, was man selber so kennt.
Und was noch eine wichtige Quelle ist, glaube ich, an wie wir Büros finden, ist einfach die Themen, mit denen man sich beschäftigt, die dann natürlich andere Akteurinnen und Akteure mit sich bringen. Also jetzt haben wir dieses Quartal so einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit gehabt. Und dann beschäftigt man sich mit diesem Thema und liest Artikel, und dann kommt man auf neue Initiativen, und über diese Initiativen kommt man auf neue Architektinnen oder auf eine neue Formierung von irgendeinem Zusammenschluss und so weiter und so fort. Also es spielt sich natürlich auch so über die Recherche einiges rein. Und dann besprechen wir das miteinander, wie wir oder wen wir anfragen, um auch so ein bisschen Gleichgewicht zu haben. Also nicht nur Studierende 3 Wochen hintereinander oder nicht nur Büros klassische hintereinander, sondern dass es einfach so eine Ausgewogenheit gibt, auch also nicht nur klassische Architekturschaffende zu zeigen, sondern einfach auch den Wahrnehmungsraum zu erweitern. Da sind wir bei der Einstiegsfrage. Also wer ist denn überhaupt Architektin, oder was heißt denn überhaupt Architektur machen? Und das spielt natürlich schon auch eine Rolle bei der Auswahl. Also Diversität auf einem Level der Inhaltlichkeit ist wichtig. Und dann versuchen wir natürlich schon auch darauf zu achten, dass wir jetzt nicht nur Büros aus Deutschland vorstellen, sondern eben auch unsere eigene Gedankenwelt erweitern, indem wir andere Büros und Akteure und Architektinnen und so weiter und so fort anfragen.
Gibt es Themen, die euch ganz besonders wichtig sind und die ihr vielleicht mit Hilfe von Kontextur kommunizieren wollt?
Willst du antworten, Katharina? Ich hab auch einen Gedanken dazu.
Also klar, es gibt so die Classics. Ganz wichtig ist für uns irgendwie bis, oder für mich so diese Transition-Momente, das war schon irgendwie immer so ein bisschen sinnstiftend für Kontextur. Also wie ist es, wenn ich aus dem Studium in die Arbeitswelt komme? Wie ist es, wenn ich aus dem Büro, aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit gehe? Das ist so ein Ding. Dann natürlich Nachhaltigkeit in all seinen Facetten. Ich glaube, das ist im Moment so ein bunter Strauß an Möglichkeiten, den man darunter verstehen kann. Und wir sind sehr interessiert, auch mit verschiedenen Leuten da rauszuarbeiten, was da alles gibt. Also dieses Wort der Circular Construction oder so, das ist sozusagen ja fast neuer. Also das kannte ich jetzt so aus der Fashion, der Modeindustrie. Aber jetzt wird es langsam auf die Bauindustrie übertragen, das finde ich super spannend. Wir haben auch gerade tauschen uns mit Architects for Futures aus und da kommen ja immer mehr Leute irgendwie nach vorne, die das nicht nur gut finden, sondern die das auch politisch einfordern. Dann ein Thema, was dazu sagen auch mit verknüpft ist, was mich wirklich immer wieder interessiert, ist so, dass das Thema der DIN, der Normung, welche Rolle spielt der Architekt, die Architektin in diesem ganzen Bauprozess, also Stichwort gesamtschuldnerische Haftung, welche Freiheit hat der Architekt, die Architektin im Schaffen, gibt es überhaupt noch Möglichkeiten zum Experiment, wie können wir jetzt an dieser aktuellen Stelle auf die ganzen Probleme reagieren, die sich auftun. Das sind irgendwie Themen, die mich immer wieder, wo ich merke, so, da will ich irgendwie weitergehen.
Ja, ich würde sagen, ergänzend dazu, bei mir sind es die Themen oder das Thema, in welcher strukturellen Umgebung, ökonomisch und politisch bewegen wir uns als Architektinnen. Also auch eine sehr herausgesummte Perspektive auf eine Art, die sich aber auch widerspiegelt in diesen kleinen Fragen in den Interviews. Also wie habt ihr gegründet oder wie hat das Büro angefangen? Was waren die Beweggründe? Was sind die Restriktionen und so weiter? Also das gibt's ja, oder diese Frage stellt sich ja in ganz vielen Maßstäben von einer städtebaulichen, überpolitischen bis hin zum kleinen Kern. Also wie agiere ich dann als Architektin im kleinen Maßstab in meinem eigenen Büro? Was zahle ich meinen Mitarbeiterinnen? Da sind wir bei den Praktikanten und Praktikantinnenlöhnen. Also das sind, glaube ich, die Themen, die gerade mich mit am meisten beschäftigen. Also die Frage zusammengefasst würde ich sagen, wie kann man die Branche so weiterentwickeln, dass sie zukunftsfähig ist, was natürlich auch absoluter Anschlusspunkt ist an das Thema Nachhaltigkeit, das Katharina vorher schon gesagt hatte, und dann eben auch die ganzen legislativen Fragen, die damit aufkommen.
Und ich glaube, das ist ziemlich interessant. Ich hatte mir vor einigen Tagen nochmal die Antrittsvorlesung von Elie Mousayebi an der ETH Zürich angeschaut, wo sie mit 12 Thesen reingegangen ist. Und eine der Thesen ist, es ist ja eigentlich noch gar nicht lange her, dass alle gesagt haben, Architektur ist unpolitisch. Wir sprechen von einer autonomen Architektur, die für sich selbst steht. Also es ist, da hat sich wirklich in den letzten Jahren viel verändert, dass man sagt, natürlich die gebaute Umwelt, die Architektur ist in alles verwoben und alles verwebt sich zurück auch in sie. Also das war auch wirklich, ich hatte bei Ines Weizmann ein Projekt gemacht, wo wir wirklich die Gebäude als Archive genutzt haben. Also das heißt, du kannst eigentlich in jedem Gebäude, du kannst in die Bauaktenarchive gehen und je nachdem, wann die gebaut wurden, kannst du halt wirklich die ganze deutsche Geschichte bis ins Kaiserreich aus diesen Gebäuden rauslesen, ne? Woher kommen die Materialien? Wer hat sie gebaut? Unter welchen Bedingungen? Also, genau. Ich glaube, das wirkt gerade schon wieder so, als wäre das total normal. Aber es galt jetzt relativ lange eigentlich nach Aldo Rossi diese Idee der autonomen Architektur.
Ich finde die Aspekte, die ihr ansprecht, wahnsinnig interessant. Und ich könnte euch echt stundenlang zuhören. Und gleichzeitig wird einem bewusst, wie wenig Zeit einem eigentlich für die Themen bleibt, die einem tatsächlich wichtig sind und mit denen man sich intensiver beschäftigen möchte. Vielleicht braucht man da ein ausgeklügeltes System, wie man irgendwie so das Maximum an Zeit für sich herausholt. Aber mir ist es jetzt noch nicht gelungen.
Ja, in der Tat, Entschuldigung. Das ist halt auch was ich in meinem direkten Freundeskreis ganz stark wahrnehme. Die sind alle in den Büros und die sind da wirklich. Also gerade sind wir in Corona-Times, ist ein bisschen anders, aber die sind wirklich geistig und körperlich festgesetzt in diesen Bürostrukturen. Und
Also wir können das ja auch nur machen, was wir tun, weil wir die Berufe oder die Projekte, in denen wir arbeiten, hijacken. Also ich würde das für mich auf jeden Fall so sagen, für die Themen, die uns interessieren oder die mich interessieren. Also ich ein anderes Büro als Brandlube Plus, B Plus jetzt bald, hätte ich mir nicht aussuchen können, weil ich da wirklich sehr traurig geworden wäre, glaube ich. Also ich könnte in keinem Büro mehr arbeiten, das sich nicht inhaltlich mit irgendwas auseinandersetzt.
Ja, das stimmt schon. Also diese Bürostrukturen, die brennen sich quasi ein und es fällt einem sehr schwer, dann nach der Arbeit sich noch mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Aber du hast ja jetzt diesen Podcast gestartet und das ist ja mega, mega toll. Also auch alleine, das ist ja wirklich eine, das muss man ja schon wollen.
Ja, das stimmt. Ich habe letztes Jahr mit dem Podcast angefangen und da habe ich nur alleine die Episoden aufgenommen, nur mit mir. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und nur darüber gesprochen. Und jetzt langsam bekomme ich tatsächlich Zusagen von Gästen, so wie euch. Da bin ich sehr dankbar, die mit mir ein Interview führen. Und so geht das dann immer stetig vorwärts. Aber es ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig und anstrengend. Aber es macht einen auch sehr glücklich, weil es ein Schritt für mich jedenfalls in die Unabhängigkeit ist, wenn man das so sagen kann, weil man sich nicht ganz so gebunden fühlt an das Büro, in dem man dann vielleicht arbeitet und weil man sich nebenbei was aufbauen kann und weil ich mich auch inhaltlich sehr für die Themen interessiere. In welche Richtung steuert Architektur? Wie müssen wir uns auf die Zukunft vorbereiten im Hinblick auf Artificial Intelligence? Und mich interessiert auch wahnsinnig die Meinung von meinen Gästen, mit denen man sich dann austauscht über diese Themen. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich mich inhaltlich mit dem Thema Architektur mehr auseinandersetze, als es tatsächlich der Fall im Büroalltag ist.
Ja, ich glaube, das ist auch für mich schon auch ein Grund gewesen, warum ich mit dem Kontextur auch so intensiv eingestiegen bin, dann als wir richtig losgelegt haben, Katharina und ich gemeinsam, einfach auch um noch was anderes zum Ausgleich zu haben. Und ich glaube schon auch, dass es ganz vielen so geht, dass sie sich das eigentlich wünschen würden, nochmal irgendwie was anderes zu machen, das einfach ein Ausgleich zur Arbeit ist, aber dass es halt einfach gar nicht möglich ist, weil man so sehr in der Erwerbsarbeit eingebunden ist, wie Katharina vorher auch schon meinte.
In welche Richtung steuert Kontextur? Oder habt ihr ein Ziel oder einen Wunsch für Kontextur, wo es hingeht?
Also ich wünsche mir für Kontextur, dass wir in 10 Jahren immer noch total gut miteinander auskommen und gemeinsam
arbeiten. Ach schön. Das hab ich mir. Ja, das so eine schön. Liebeserklärung heute Abend am Freitag.
Nee, aber das ist mir total wichtig. Das ist das Allerwichtigste in Arbeitsbeziehungen, dass man gut miteinander umgeht.
Ja, dafür ist auch günstig, wenn man sich nicht so oft sieht.
I can do that.
Ja, also ich würde sagen, also ganz am Anfang in der Zeit von Kontextur haben die Leute auch immer gefragt, und rechnet sich das? So, dass es ja auch irgendwie eine Vorstellung der aktuellen Zeit ist, man einfach nur Dinge machen kann, die sich auch finanziell lohnen. Ich bin mal gespannt, wie Kontextur sich in der Richtung entwickelt, weil ich meine, es ist natürlich auch kein Geheimnis. 70.000 Menschen, das ist ja auch ein, da steckt auch ein Verwertungspotenzial drin. Ich glaube, das muss man ganz genau ausloten, was so da die richtigen Mittel sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht dann doch auch irgendwann in einer gewissen Form doch noch zum Studio entwickelt. Mal sehen. Das ist so eine, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht den Weg dahin vorstellen, aber ich denke da manchmal so nach, ob das überhaupt möglich wäre, ob das in Deutschland möglich wäre, was dafür passieren würde. Aber ich würde es nicht, ausschließen und,
Ja, also um da einzuhaken.
Es muss weiter spannend bleiben.
Das wird es auf jeden Fall. Aber um da einzuhaken, wir sind ab und zu, oder ich habe schon mal gesagt, ich finde das Magazin nicht mehr passend, weil für mich, also Kontextur is a digital magazine, Spinning Around Architecture steht auf unserer Website. Für mich ist es mehr inzwischen schon. Also es ist ein Format, Kontextur ist eine, steht für was und in diesem Rahmen von Kontextur passieren unterschiedliche Dinge und man muss es natürlich auf irgendwie feste Beine stellen, jetzt schon langsam, weil Katharina hat einfach auch wahnsinnig viel Zeit da rein investiert. Ich bin jetzt dabei, wir haben 2021 das zweite Jahr. Wir wollen das beide auch nicht für nichts machen und wenn man vorhat, andere Menschen mit reinzuholen, Leute zu holen, die eine Kolumne schreiben, Leute zu holen, die Inhalte machen, dann muss man das auch finanzieren können. Und darum geht's jetzt schon auch ganz stark natürlich, wie kann man das auf eine solide Basis heben, so dass wir uns selbst zahlen können und damit noch mehr anstoßen können. Also das ist, glaube ich, die größte Aufgabe jetzt für die nächsten 2-3 Jahre und dann muss man sehen, wie es weitergeht und was wir weitermachen in diesem Rahmen.
Wo seht ihr Entwicklungspotenzial für Architekturmagazine im Allgemeinen? Muss man jetzt auch schon mit Augmented Reality was starten? Oder in welche Richtung geht denn das? Also bleibt ein Magazin? Oder was ist überhaupt das Magazin dann irgendwann? Muss man dann vielleicht auch schon mit diesen Oculus Rift Brillen irgendwas machen, dass man damit das Magazin lesen kann? Habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht?
Also ich würde sagen, es kommt ganz klar auf den Inhalt drauf an. Also wenn das ein schneller, kurzer Inhalt ist, dann muss ich das Format dem anpassen. Wenn es ein langer, komplexer Inhalt ist, dann muss ich das Format daran anpassen. Also wir leben in einer Zeit, wo es unglaublich viele Plattformen und Werkzeuge gibt, ob das jetzt ein Twitch-Stream ist oder Instagram-Stories oder ein Podcast. Es gibt inzwischen so viele Methoden, Inhalte umzusetzen. Und ganz grundsätzlich muss man mal sagen, wenn man sich die Architekturpresse heute anschaut, ja, dann tut da kaum jemand was, was zeitgemäß ist. Also die Plattformen sind da, die Möglichkeiten sind da, da kann sich ganz viel tun. Aber man muss natürlich schon sich fragen, was ist denn überhaupt passend für den Inhalt, den ich vermitteln möchte?
Also ich denke, dass der nächste große Sprung tatsächlich erst kommt, wenn jeder neue Gadgets hat, also wenn jeder dann diese Brillen hat, dann wird sich da auch ein Bedarf irgendwie wahrscheinlich einstellen, aber gerade noch nicht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was in der deutschen Architekturpublizistik in der ganzen Branche so passiert, weil ich meine, wenn man sich das mal anguckt, diese ganzen Fachverlage, die es gibt oder wie jetzt die Eigentumsverhältnisse der Architekturpresse sind, die stehen natürlich total unter Druck. Und uns geht es da sozusagen ganz gut, weil wir auch immer mal, wir können selber entscheiden, wie viel wir jetzt machen, wie viel nicht. Wir haben halt keine, ich habe jetzt gerade im Lockdown zum Beispiel gesagt, okay, es gibt nur noch alle 2 Wochen ein Interview. Ja. weil ich habe einfach keine Betreuung und es geht nicht anders. Und das entscheide ich für mich, weil ich mache es auch und muss das mit niemandem absprechen. Also das sind ja ganz andere Strukturen.
Wie seht ihr die Zukunft von Instagram? Wird das weiterhin so eine große Reichweite haben oder wird es was Neues geben? Also man überlegt sich natürlich immer, was kommt als nächstes, was ist angesagt, wo muss ich dabei sein? Und dann, man will immer höher, weiter, schneller, aber eigentlich weiß man nicht so genau, wohin und in welche Richtung. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, es wird auf jeden Fall bald nochmal irgendwie was Neues geben. Also ich meine, auch mit Clubhouse tut sich ja im Audioformat schon jetzt auch nochmal was Neues. Also für mich ist tatsächlich wichtig, dass man sich einfach gut überlegt, wie man den Inhalt kommuniziert. Und ich glaube, wenn man einen Inhalt hat, der auch andere Leute interessiert, dann findet sich da ein Weg. Also man sieht natürlich schon, dass es viel nischiger wird teilweise, dass sich viel mehr Bubbles bilden, weil das halt einfach auch geht, weil wir so vernetzt sind, dass sich diese spezifischen Interessen finden lassen. Also wenn ich jetzt mich interessiere für chinesische Architektur, dann google ich und dann schaue ich halt, was ich finde. Dann finde ich vielleicht einen Podcast und dann bin ich auf einmal Teil dieses Podcast-Systems. Und dann ist der Podcaster vielleicht ausgestattet mit einem Profil auf Instagram und so weiter und so fort. Also es ist natürlich auch so ein, es ist ja nicht mehr nur eine Plattform, die bedient wird, sondern es werden ja teilweise unterschiedlichste Plattformen gleichzeitig bespielt und damit erreicht man unterschiedliches Publikum. Und ich glaube, diese Diversität, die es auch gibt in unterschiedlichen Medienformaten, die wird auf jeden Fall groß bleiben. Also selbst mit den großen Playern jetzt, die sich etabliert haben auf den Markt, glaube ich, wird es immer wieder Ausreißer geben in andere Richtungen. Und dann bewegt man sich inzwischen ja agil einfach mit. Wie man das selbst als Verbraucher im Endeffekt ja auch macht.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Was ist für euch persönlich Architektur?
Das ist eine schwierige Frage.
Oder in welche Richtung steuert Architektur?
Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen, muss man erstmal auch erkennen, dass die Architektur, die wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland an der Uni gelernt haben, dass das nur ein Mini-Aufschnitt ist, was irgendwie im globalen Maßstab Architektur sein kann. Also ich glaube, das ist auch ein Nebeneffekt von Kontextur und aber auch der ganzen aktuellen gesellschaftlichen Debatte, dass man einfach nicht objektiv, also du sagst ja auch, was ist für dich persönlich Architektur, aber dass man einfach jetzt, also ich zum Beispiel in Weimar, man hat da gewisse Dinge gelernt, einen gewissen Kanon gelernt und den gilt es auch zu erweitern, zu hinterfragen und deswegen. Ich glaube, wir sind noch dabei herauszufinden, was für uns persönlich Architektur ist, beziehungsweise was wir, wenn wir vielleicht dann doch mal an den Punkt kommen, dass wir auch persönlich für Architektur schaffen wollen.
Und für dich, Angelika, was ist Architektur für dich persönlich?
Also als Prozess verstehe ich oder will ich Architektur auch verstehen. Also ich mag dieses Wort Architecting, das im Rahmen von Filmen von Arno Brandlhuber, Olaf Grabert und Christopher Roth entwickelt wurde. Also dieses Architekturmachen, das im Deutschen nicht so richtig übersetzbar ist. So verstehe ich Architektur, also den Prozess, sich mit Themen auseinanderzusetzen und Raumgestaltung im weitesten Sinne zu denken, Visionen zu formulieren und sich einzumischen, ist für mich schon Architektur.
Leider war das jetzt schon die letzte Frage. Vielen Dank für eure tollen Antworten und die vielen Aspekte, die ihr angeführt habt. Da war mit Sicherheit der ein oder andere Denkanstoß dabei. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Ich habe mich sehr gefreut und vielleicht oder hoffentlich wiederholen wir das Ganze nochmal und gucken, wo wir dann in der Zwischenzeit gelandet sind.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Vielleicht müssen wir ja in ein paar Jahren nochmal ein Update machen und schauen, ob unsere Annahmen
und
stimmen.
Und mal um zu gucken, ob wir durchgehalten haben.
Unbedingt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, vielen Dank euch beiden. So, das war What's Next Rethinking Architecture mit Katharina und Angelika von Contextur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie jedes Mal würde ich mich sehr über Kommentare und Anmerkungen, Kritik freuen. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht oder einen Comment. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.